Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane, schönen guten Tag. Haltlose Anschuldigungen oder der nächste deutsche Bilanzskandal? An der Börse spielt sich seit Tagen ein Krimi ab und in den Hauptrollen ein britischer Spekulant und der deutsche Grenke-Konzern, der nicht nur Büroeinrichtungen verleiht, sondern mittlerweile auch eine Banklizenz hat. Das Unternehmen wehrt sich gegen die Vorwürfe eines Shortsellers, dazu mehr in dieser Sendung. Außerdem schauen wir auf die Klagewelle in Bayern, die gegen Versicherungen nach Corona-bedingten Betriebsschließungen läuft. Wir starten aber mit aktueller Klimapolitik. Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent werden und das schon in 30 Jahren. Auch das Zwischenziel wurde verschärft. Im Vergleich zum Jahr 1990 soll der europäische CO2-Ausstoß in 10 Jahren um 55% sinken, statt wie bisher geplant um 40%. Soweit der grobe Plan, den EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gestern vorgestellt hat. Ihrem Vize Frans Timmermans fiel heute die Aufgabe zu, die Details und vor allem die Folgenabschätzung zu erläutern. Paul Vorreiter.
Die Botschaft seiner Präsentation war klar. Der Plan ist ambitioniert, aber machbar. Dafür müssten die Dinge aber jetzt in Angriff genommen werden.
If we get this right,
wenn wir das hinbekommen, und zwar jetzt, dann können wir neue Jobs schaffen und Jobs für die nächsten Jahrzehnte sichern und zukünftigen Generationen eine sichere und gesunde Zukunft ermöglichen. Konkret will die EU-Kommission im Sommer kommenden Jahres eine Reihe von Klima- und Energiegesetzen strenger machen. Die neuen Auflagen gehen quer durch alle Sektoren, treffen aber vor allem den Verkehrssektor und die Gebäudewirtschaft. Angepeilt sind eine Reform des Emissionshandels, in den unter anderem auch die Schifffahrt aufgenommen werden soll. Ebenso peilt die Brüsseler Behörde einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien an. So müsse der Anteil von Ökoenergien am Gesamtverbrauch bis 2030 nicht wie bisher geplant auf 32% klettern, sondern auf 38-40%. Energiekommissarin Kadri Simpson zeigte sich vor allem in diesem Bereich optimistisch.
The picture is especially encouraging when we look at renewables. We are global technological leaders.
Das Bild sei besonders bei den erneuerbaren Energien ermutigend. Die EU sei hier globaler Technologieführer und die Ökostrompreise fielen nach und nach. Deutlich nachbessern müssen wird die EU hingegen bei der Energieeffizienz.
By 2030.
2030 muss sich die Anzahl an Gebäuderenovierungen verdoppeln. Der Anteil an erneuerbaren Energien im Verkehrsbereich bei 24% liegen, der Ölverbrauch um ein knappes Drittel zurückgehen und die Gasnutzung um ein Viertel.
And gas consumption by a quarter.
Besonders relevant für Deutschland dürften die Anforderungen sein, die auf die Autoindustrie zukommen.
We will need stronger CO2-Standards for transport.
Strengere CO2-Grenzwerte für Autos seien notwendig, sagte Timmermans, damit es genügend saubere Autos gäbe, die für alle erschwinglich sind. Statt der bisher geplanten 37,5%, die Pkw im Flottendurchschnitt zwischen 2021 und 2030 einsparen sollen, dürften es nach den neuen Plänen 50% sein. Nach Angaben der Kommission werden die Pläne jedes Jahr zusätzlich 350 Milliarden Euro an Investitionen erfordern, öffentliche und private. Auch Mittel aus dem nächsten EU-Haushalt und dem Corona-Wiederaufbaufonds sollen zur Verfügung stehen. Etwa ein Drittel der Gelder soll an die Klimaziele ausgerichtet werden. In einem nächsten Schritt müssen sich die EU-Länder unter der deutschen Ratspräsidentschaft auf eine Linie zu dem Klimaziel einigen. Das 55%-Ziel dürfte vor allem für osteuropäische Staaten schwierig anzunehmen sein, falls nicht genügend Geld aus dem Übergangsfonds fließt, um ihren Strukturwandel zu bezahlen. Kommenden Monat entscheidet auch das EU-Parlament über das ambitioniertere Klimaziel 2030. Umweltpolitiker hatten eine noch höhere Anhebung des Reduktionsziels auf 60% gefordert. Doch im Plenum wird auch das Wort vieler Wirtschaftspolitiker zählen, die bereits eine Reduktion um 55% für ambitioniert halten.
Details zu den EU-Klimazielen von Paul Vorreiter. Und was in Brüssel passiert, das interessiert auch in Baden-Württemberg. Denn dort haben nicht nur Porsche und Daimler, sondern vor allem viele Zulieferer ihren Sitz, die vom Verbrenner abhängen. Schon 2017 hat deshalb das Land einen Strategiedialog ins Leben gerufen, eine Art regionaler Autogipfel, der den Weg weisen soll im Strukturwandel. Heute gab es eine Zwischenbilanz und natürlich auch mit Reaktionen auf die Brüsseler Klimapläne. Thomas Wagner.
Große Verärgerung im Autoland Baden-Württemberg.
Also das ist aus meiner Sicht natürlich eine völlige Fehlentscheidung. Wir haben ja schon extrem scharfe Grenzwerte in Europa. Ist ein Schlag gegen die Automobilindustrie.
So Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, heute am Rande des Strategiedialogs Automobilwirtschaft in Stuttgart. Dabei ließ Wolf an einem keinen Zweifel.
Sicherlich, also das wird bestimmt hier in Europa dazu führen, dass wir weitere Arbeitsplätze abbauen werden, ganz klar.
Es gehe um Verlässlichkeit der gesetzlichen Vorgaben, die man nicht, so viele Redner heute in Stuttgart, immer wieder verschärfen könne. Wolf-Henning Scheider, Chef des Autozulieferers ZF.
Die letzte Regelung wurde vor 2 Jahren eingeführt und jetzt wird über eine neue Situation gesprochen. Diese Anpassungsfähigkeit kann man von der Industrie so schnell nicht erwarten.
Angekündigt ist schnell, aber es muss auch umgesetzt werden.
So Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann zur angekündigten Verschärfung der EU-Klimaziele. Weniger Treibhausemissionen, das sei zwar ein begrüßenswertes Ziel, das erfordere auch der Kampf gegen den Klimawandel. Die Frage sei aber:
Was sind die Konditionen, dass man das auch erreichen kann, was man ansagt oder verkündet, das ist das Entscheidende. Und darüber müssen wir noch mal reden.
Und zwar im Rahmen eines Formates, ähnlich dem Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg. Da reden nämlich die Autobosse auch mit Vertretern der Politik, der Gewerkschaften und der Umweltschutzverbände. Nach Ansicht von Winfried Kretschmann ein Vorbild für Brüssel.
Diese ganze Lobbykultur, die dort sozusagen eingetieft ist, ja, dass man die mal überwindet und auch Formate erkommt, die dialogisch sind.
Wie eben in Stuttgart, wobei dort die Dialoge durchaus kontrovers geführt werden. Brigitte Dahlbender beispielsweise, Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg, begrüßt die Zielvorgaben von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.
Natürlich begrüßen wir die stärkeren Forderungen der EU, die sind ja auch nicht auf der Luft gegriffen. Und das heißt allein die Denke und das Planen, die Automobilität wie bisher beizubehalten, reicht nicht. Es wurden auch neue, weniger Autos auf unseren Straßen eingefordert.
Das sehen die Chefs der Autohersteller und Zulieferer ganz anders, wollen von weniger Autos nichts hören, reden aber viel über neue ökologische Antriebssysteme. Klimaneutrale synthetische Kraftstoffe, sogenannte Synfuels, gehören dazu, aber auch eine Weiterentwicklung der Wasserstofftechnologie. Und diese neuen Antriebsarten müssten auch angerechnet werden auf die CO2-Flottengrenzwerte einer Automarke, so Volkmar Denner, Geschäftsführer bei Bosch.
Wenn wir es jetzt nie wieder nicht schaffen, dass erneuerbar CO2-neutrale Kraftstoffe angerechnet werden auf die Grenzwerte und damit überhaupt irgendein Anreiz da ist, solche Kraftstoffe in Verkehr zu bringen, dann wird dieses Ziel aus meiner Sicht extrem schwierig zu erreichen.
Die Reaktion von Bosch-Chef Denner im Beitrag von Thomas Wagner. Ums Klima und die Umwelt geht es in dieser Plenarwoche auch im Bundestag verstärkt. Mehr Ladesäulen für E-Autos an Privatwohnungen, mehr Klimaschutz in der Besteuerung von Pkw und weniger Plastikmüll. Keine Vernichtung mehr von Paketretouren. Gesetze, über die die Abgeordneten heute abgestimmt haben oder am Abend noch abstimmen. Und Caroline Born gibt einen Überblick über die Klimawoche.
Der Klimaschutz soll im Mittelpunkt stehen. Bei einer Art Themenwoche rund um Nachhaltigkeit im Bundestag. Die Debatte eröffnete heute Morgen SPD-Umweltministerin Svenja Schulze mit einer Rückschau. Noch vor einem Jahr habe sie für ein Klimaschutzgesetz, den Kohleausstieg und eine CO2-Bepreisung geworben.
Heute ist das alles beschlossene Sache.
Außerdem ging die deutsche Umweltministerin auf die Rede der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein, die gestern strengere Klimaziele angekündigt hatte. Und stellte sich hinter diese Forderung.
Ich bin davon überzeugt, dass es sehr gute Argumente gibt, das Klimaschutzziel auf mindestens 55% anzuheben und eine Einigung über eine Anhebung des EU-Klimaziels herbeizuführen. Das ist die herausragende Aufgabe für die nächsten Monate.
Kritik an der Klimapolitik der Regierung kommt von der Opposition. Die Rednerinnen und Redner von Grünen und Linken forderten eine grundlegend andere Klimapolitik. Und warfen vor allem Wirtschaftsminister Peter Altmaier Untätigkeit vor. Die FDP sagte, Verzichts- und Verbotsideologien seien keine Lösung und forderte den Bundestag auf, die Dieselfahrverbote zu beenden. Und die AfD rief der Regierung Klimahysterie vor und warnte vor Jobverlusten in der Autoindustrie. Heute befasst sich der Bundestag mit einer ganzen Reihe an Themen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Auf der Tagesordnung steht eine Verordnung über das Verbot des Inverkehrbringens von bestimmten Einwegkunststoffprodukten und von Produkten aus oxoabbaubarem Kunststoff. Ein sperriger Titel. Dahinter verbirgt sich das Verbot von Besteck, Tellern, Trinkhalmen, Wattestäbchen oder Luftballonstäben aus Plastik, außerdem von Bechern und Behältern für Essen aus Styropor. Diese Wegwerfprodukte sollen ab dem 3. Juli 2021 nicht mehr verkauft werden dürfen. Zur Abstimmung stehen auch Gesetze zur Förderung der E-Mobilität, unter anderem durch das Wohnungseigentumsgesetz. Eine Neuregelung soll es Wohnungseigentümern und Mietern ermöglichen, Ladesäulen für Elektroautos einzubauen. Auch über Änderungen bei der Kfz-Steuer soll der Umstieg auf elektrische Antriebe gefördert werden. Es geht unter anderem um eine Verlängerung der Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge. Sie sollen weiterhin bis zu 10 Jahre steuerfrei sein. Neue Autos mit hohem Spritverbrauch sollen hingegen höher besteuert werden, und zwar ab nächstem Jahr. Dass diese Reform Kunden wirklich dazu bringe, emissionsärmere Fahrzeuge zu kaufen, das bezweifeln die Grünen. Deren Fraktionsvize Oliver Krischer sagt, die Reform werde den Umstieg auf sauberere E-Autos oder sparsamere Pkw kaum beschleunigen.
Wenn dann ein SUV gerade mal 100 Euro Kfz-Steuer im Jahr mehr bezahlen soll, tut mir leid, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich davon vom Kauf abhalten lässt.
Bei der Abstimmung am Abend wollen die Grünen mit Nein stimmen. Bereits jetzt zeigt sich bei der Debatte im Bundestag, beim Thema Nachhaltigkeit besteht noch viel Regelungsbedarf.
Caroline Born aus Berlin. Luftfahrt, Messewirtschaft, Konzertveranstalter. Es gibt nach wie vor ganze Branchen, die trotz der Lockerung vieler Corona-Schutzmaßnahmen noch ziemlich weit unter dem Level wirtschaften, das sie vor der Krise hatten. Und das bleibt klar auch nicht ohne Folgen für die Gesamtwirtschaft. Um 5,5% wird die in diesem Jahr schrumpfen, prognostiziert das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und wie der Name der Forschungseinrichtung schon nahelegt, das hat auch viel mit anderen Volkswirtschaften zu tun. Brigitte Scholtes.
Das dritte Quartal läuft gut für die deutsche Wirtschaft. Das sieht auch das IFW, das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, so. Um gut 6% dürfte das Bruttoinlandsprodukt zwischen Juli und September zulegen. Aber nach dem schnellen Aufholprozess werde die Dynamik zum Jahresende nachlassen, sagt IFW-Prognosechef Stefan Kotz.
Es bleiben eben jetzt Belastungsfaktoren für den weiteren Aufholprozess. Zum einen sind etwa 6% der Wirtschaftsleistung immer noch deutlich gehemmt durch Infektionsschutzmaßnahmen. Zum anderen müssen wir davon ausgehen, dass die globale Investitionstätigkeit geschwächt ist, weil sich die Krise in das Eigenkapital der Unternehmen weltweit gefressen hat. Und Deutschland als einer der wichtigsten Investitionsgüterproduzenten der Welt bekommt das dann besonders zu spüren.
So rechnet das IFW damit, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 5,5% zurückgeht. Im Juni hatte das Institut noch mit einem Rückgang um 6,8% gerechnet. Vor allem das Gast- und Veranstaltungsgewerbe dürften weiter leiden, während Einzelhandel und Industrie sich in den vergangenen Monaten gut erholt haben.
Trotz dieser Zuwächse liegt die Produktion in den Branchen im Produzieren Gewerbe insgesamt im Juli noch unter dem Vorkrisenniveau.
Hatte Albert Bragmann, Leiter der Abteilung Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamts, schon vor wenigen Tagen festgestellt. Bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht wird, das könnte auch noch länger dauern. In Deutschland dürfte das Ende des kommenden Jahres geschafft sein. Der Euroraum aber werde sich noch schwerer tun, glaubt Stefan Kurz vom IFW.
Und da liegen nun mal die wichtigsten Exportmärkte, wenn wir das zusammennehmen. Aber auch die Vereinigten Staaten sind ja längst nicht durch die Krise durch. Lichtblick ist natürlich China. Die haben einen gewissen Vorlauf und kommen deshalb schneller wieder als Absatzmarkt in Betracht. Aber es ist vor allen Dingen eben die voraussichtlich schwache Investitionstätigkeit in der Weltwirtschaft, die den deutschen Exporteuren zu schaffen machen wird.
So rechnet die Weltbank gar mit 5 Jahren bis zu einer vollständigen Erholung der Weltwirtschaft. Dass die deutsche Wirtschaft sich schneller erholen kann, das hat einen wesentlichen Grund auch in der kräftigen Unterstützung durch den Staat. Die Kurzarbeiterregelung hält Kurz für richtig, die Aussetzung der Insolvenzpflicht jedoch für bedenklich.
Wir haben ja im Verlauf der Krise gesehen, dass die Insolvenzzahlen sogar zurückgegangen sind. Und das deutet eher darauf hin, dass wir den Strukturwandel jetzt übermäßig aufgehalten haben.
Auch die Mehrwertsteuersenkung hält das IFW nicht für hilfreich. Mehr als 100 Milliarden Euro an privater Kaufkraft seien nur zurückgestaut, weil die Menschen nicht, wie vor der Krise gewohnt, konsumieren könnten. Die knapp 20 Milliarden Euro, die der Staat dafür eingesetzt habe, die hätte man besser anderweitig verwendet, meinen die Wirtschaftsforscher.
Brigitte Scholtes mit dem Ausblick für die Wirtschaft, nachdem viele Pandemie- Covid-bedingt viele Unternehmen für einige Wochen schließen mussten. Und diese Unternehmen hatten oft zwar eine Versicherung gegen unerwartete Betriebsschließung, aber nicht alle haben für ihre Ausfälle auch wirklich Geld gesehen. Daher gibt es aktuell eine hohe Anzahl von Klagen gegen Versicherungen durch Betriebe. Allein am Landgericht München gibt es mehr als 70. In einem gab es heute ein Urteil, drei weitere wurden verhandelt. Michael Watzke mit dem Urteil und dem Blick auf die bisherige Rechtslage.
Veronika Pagatsch ist enttäuscht. Die Inhaberin der Cocon Kids GmbH, einer privaten Kindertagesstätte in München-Bogenhausen, bekommt kein Geld aus ihrer Betriebsschließungsversicherung, obwohl sie die Kita während des Corona-Lockdowns teilweise schließen musste.
Heute kam das Gericht zu dem Schluss, dass es sich nicht um eine Schließung handelte, sondern nur um eine Teilschließung, da wir die Notbetreuung aufrechterhalten mussten.
Pagatsch hatte vor Gericht argumentiert, dass die Notbetreuung für die Kita ein Verlustgeschäft war und nur dazu diente, besonders stark betroffene Eltern zu entlasten.
Die Notbetreuung war eine Vorgabe der Regierung von Oberbayern, die wir einhalten mussten, sonst hätten wir auch unsere öffentlichen Fördergelder verloren. Hat für uns eine zusätzliche finanzielle Belastung bedeutet, weil wir zu einem weitaus höheren Betreuungsschlüssel betreuen mussten in dieser Zeit, also kleinere Gruppen.
Aber für das Landgericht München war einzig der Wortlaut der Versicherungsbedingungen in der abgeschlossenen Police entscheidend. Dort ist von einer vollständigen Schließung der Einrichtung die Rede. Die lag nicht vor. Also muss die Versicherung die von Cocon Kids geforderten 150.000 Euro nicht bezahlen. Für Veronika Pagatsch eine unverständliche Entscheidung.
Weil es faktisch ein Betretungsverbot gab. Und die Einrichtung für den wirklich Großteil der Familien geschlossen war.
Das heutige Urteil am Landgericht München ist das erste in einer langen Reihe von Betriebsschließungsversicherungsfällen, die in Bayern vor dem Kadi landen. Deshalb wird das 11 Seiten lange detaillierte Urteil in der Branche genau analysiert. Besonders viele Hoteliers und Gastronomen sind mit ihren Versicherungsgesellschaften derzeit im Clinch, weil die nicht zahlen wollen. Ein Argument ist dabei häufig, dass viele Restaurants nicht vollständig geschlossen, sondern Speisen zum Mitnehmen angeboten haben. Aber das Landgericht München macht deutlich, einen juristischen Automatismus gibt es bei Betriebsschließungsversicherungs Policen nicht. Jeder Fall ein Einzelfall, sagt Gerichtssprecher Benjamin Kuttenkeuler.
Im Einzelfall kommt es darauf an, ob dem durchschnittlichen Versicherungsnehmer einer Betriebsschließungsversicherung nach der Formulierung in den Versicherungsbedingungen hinreichend klar ist, dass der Versicherungsschutz im Verhältnis zu den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes lückenhaft ist.
Klingt kompliziert, soll heißen, wenn die Versicherungsgesellschaften ihre Verträge so verklausuliert formuliert haben, dass ihre Kunden eigentlich Infektionsschutzgesetzexperten sein müssten, um sie zu verstehen, dann steigen die Chancen, am Ende von der Versicherung Geld zu bekommen. Denn manche Versicherungsgesellschaften hatten argumentiert, dass sie wegen der Corona-Pandemie deshalb nicht zahlen müssten, weil es das Coronavirus zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ja noch gar nicht gab. Ob sie mit dieser Argumentation tatsächlich durchkommen, entscheidet sich Anfang Oktober, wenn das Landgericht München die nächsten Urteile in Sachen Betriebsschließungsversicherungen bekannt geben will.
Michael Watzke berichtete. Shortseller haben eine ambivalente Rolle an den globalen Finanzmärkten. Einerseits recherchieren und analysieren sie die Schwachstellen von Unternehmen und setzen Warnungen für andere Anlegerinnen und Anleger ab. Andererseits wetten sie auf fallende Kurse, um damit Geld zu verdienen und übertreiben daher auch schon mal. Dann kann eine Shortseller-Attacke auch die falschen Firmen treffen. Wie es im Fall des Leasing- und Finanzunternehmens Grenke aussieht, ist noch offen. Ein Shortseller warf der Firma kürzlich unter anderem Bilanzbetrug vor. Das Besondere, der Spekulant hatte schon Wirecard attackiert und Recht behalten. Gerade eben gab es eine schriftliche Stellungnahme von Wolfgang Grenke, seines Zeichens Aufsichtsrat. Frage an meinen Kollegen Mischa Erhardt, der das Ganze für uns beobachtet. Das Statement war für 16 Uhr angekündigt, kam jetzt aber eben erst vor wenigen Minuten. Was konnten Sie in der Kürze der Zeit entnehmen?
Ja, also in der Tat kam das jetzt 1:20 zu spät eigentlich. Ich hatte jetzt 2 Minuten Zeit, mir das anzugucken. Es ist ein relativ langes Dokument und da versucht Wolfgang Grenke auch als Firmengründer zu erklären, wie das mit den Franchise-Unternehmen läuft. Da hieß ja der Vorwurf des Shortsellers Fraser Pering, dass undurchsichtige Geschäfte da laufen in dem Konzern mit nahestehenden Unternehmen. Die hätten dann Mitarbeiter von Grenke im Ausland gegründet, wären aber noch mit Grenke verbunden. Das Geld kommt von Grenke und von der Grenke Bank. Und dort im Ausland hätten die dann Geschäfte aufgebaut, die dann zu völlig überhöhten Preisen zurückverkauft wurden an den Konzern. Also klingt kompliziert, aber Im Ende ist es so, dass der Vorwurf lautet, dass da überbewertet Geschäftsanteile gekauft wurden, die dann in der Bilanz erscheinen und damit die Bilanz dann aufblähen. Und da weist Wolfgang Grenke darauf hin, dass der Konzern bis jetzt so gehandelt hat, um seine Expansion weiter voranzutreiben, also das Wachstum zu stärken. Und von Anfang an sei klar gewesen, immer bei diesen Geschäften, dass es nur das Recht gibt für Grenke, diese Konzerne später zu kaufen, aber nicht die Pflicht. Und er sagt natürlich auch, dass das nicht zu überhöhten Preisen geschehen ist, sondern zu marktüblichen Preisen, die auch im Vorhinein ausverhandelt wurden. Und er weist dann eben auch noch darauf hin, das habe ich jetzt in der Kürze der Zeit auch noch rauslesen können, dass es im Konzern so läuft, dass das Personell dann schon getrennt wird. Und das war eben auch ein Vorwurf des Shortsellers, dass er gesagt hat, diese personelle Verquickung, die entspricht nicht der transparenten Unternehmensführung.
Weil er Aufsichtsrat ist, aber als Gründer des Unternehmens beschuldigt wurde, noch im Hintergrund die Fäden zu ziehen.
Genau, und okay. Das ist sozusagen eine Verquickung auch dieser ganzen Umstände. Ich kann das jetzt noch nicht abschließend bewerten, ob damit jetzt alle Vorwürfe aus dem Weg geräumt sind. Ich nehme mal an, es bleiben da noch einige Fragen offen. Aber es ist zumindest mal ein Schritt, glaube ich, hin zu mehr Erklärung und mehr Transparenz, sodass da zumindest jetzt dieser eine Vorwurf ein bisschen zumindest entkräftet wurde.
Die Vorwürfe stehen ja schon einige Tage im Raum. Wie ist die Taktik von Grenke bisher?
Also bislang sieht das ein bisschen wie eine Salamitaktik aus. Man hat bis jetzt schrittweise zu verschiedenen Punkten, zu zwei Punkten bis jetzt, war das die zweite Meldung sozusagen, reagiert. Es sind aber noch viel mehr, die da im Raum stehen. Insgesamt sind es 4 Vorwürfe. Und da hat sich jetzt eine Taskforce bei Grenke gebildet. Die wird morgen eine Replik auf alle anderen Vorwürfe auch veröffentlichen wollen. Und man stellt sich dann auch Analysten und Investoren Fragen in einem Gespräch. Also da wird sich wahrscheinlich dann doch noch einiges klären. Wenn man da wirklich ganz viel zu verbergen hätte, mutmaße ich mal, da hätte man vielleicht auch Probleme, sich dem zu stellen. Aber wir müssen morgen abwarten, denn morgen werden wir erst Details erfahren.
Sofern es denn pünktlich kommt. Mischa Erhardt, vielen Dank für die ersten Einschätzungen. Und jetzt die Frage an unseren Börsenreporter Volker Hirt. Hat denn die Aktie auf diese schriftliche Stellungnahme des Firmengründers und Aufsichtsrats Wolfgang Grenke reagiert?
Ja, sehr spannend. Ich habe eben Mischa gut zugehört. Und als er anfing zu reden, da war die Aktie noch um etwa 40% im Plus. Jetzt geht's rapide bergab. 28% sind wir jetzt und das fällt immer weiter.
Wahnsinn.
Ich glaube, weil man hat auch so lange wahrscheinlich gezögert, dieses Statement rauszugeben, kurz vor Handelsschluss, also bald ist ja hier der Computerhandel beendet, damit die Aktie nicht noch weiter abrauscht. Also die wird nicht mehr auf den Vorstand oder auf den Vortagesniveau, wird es nicht mehr sinken. Aber wie gesagt, von 40 jetzt auf 28% im Plus. Ich glaube, dass das eben jetzt nicht so ein Dementi allererster Klasse war, sondern wie es eben Mischa auch gesagt hat, da kommt noch ein bisschen was, da wird es noch weitere Erklärungen geben. Das trägt natürlich nicht unbedingt zum Supervertrauen bei. Aber dennoch, wer heute Morgen eingestiegen ist, jetzt verkauft, der hat definitiv einen ordentlichen Schnitt gemacht.
Negativ-Vorbild ist ja hier Wirecard, längst DAX-Geschichte, der Kurs nur noch Penny-Stock. Spannend bleibt aber die Frage, wer was wusste. Und da meldet das Handelsblatt heute, viele wussten etwas.
Ja, stimmt. 250 der Mitarbeiter waren informiert, 250. Also nicht mehr nur der Vorstand. Dem Handelsblatt liegen mehr als ein Dutzend entsprechender Belege vor. Da gibt es Berichte, in denen Zeile um Zeile nachzulesen ist, dass das abgewickelte Transaktionsvolumen des Münchner Zahlungsdienstleisters nur halb so hoch lag wie jenes, das die Führung offiziell auswies. Also Mitarbeiter, Vorstände waren da offenbar zahlreich involviert.
Wirecard, Nachfolger im DAX, ist Delivery Hero, die heute stark zulegen. Warum?
Die haben ein Unternehmen dazu gekauft, ein Start-up aus Südamerika. Da waren die Anleger erstmal skeptisch, hatten davon noch nie gehört. Glovo heißt das Unternehmen. Erstmal ist die Aktie gefallen, dann hat man sich ein bisschen schlau gemacht. Die machen das Gleiche wie Delivery Hero, also liefern Essen, nur eben in Südamerika. 230 Millionen Euro will man auf den Tisch legen. Aber man sichert sich in Südamerika weitere 5 Länder, in denen man nun quasi konkurrenzlos liefern kann. Das hat die Anleger überzeugt. Der DAX-Neuling ist heute Liebling der Anleger, gewinnt über 2,5% an Wert.
Schauen wir auf eine Firma, die noch nicht so lange bekannt ist, ein Börsenshooting-Star quasi, die Impfstofffirma BioNTech aus Mainz. Die will die traditionsreichen ehemaligen Behringwerke in Marburg von Novartis kaufen. Macht das Hoffnung auf einen schnellen Fortschritt?
Offenbar schon, auch hier sind die Anleger optimistisch. Es ist eine Produktionsanlage im hessischen Marburg zur Herstellung eines Impfstoffes. Diese Symbiose macht Sinn. BioNTech forscht, die Marburger wollen produzieren. Es soll eine der größten Impfstoffproduktionsstätten Europas entstehen, mit der Möglichkeit, 60 Millionen Impfdosen pro Monat herzustellen. BioNTech-Aktien gewinnen fast 5%.
Fehlen noch DAX, Euro, Staatsanleihen und Gold.
Ja, Euro etwas teurer, 1,1820 $, Rendite minus 0,48% und Gold gibt deutlich nach in Dollar 1%, kostet in Euro 1.645 die Feinunze.
Danke, Volker Hirt in Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Danke für Interesse bis hierher, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Tschüss, machen Sie es gut. Ja.